Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu Die, Die, Die. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über, ich glaube, es waren Comics und so. Mit Helga. Ich soll ja nicht mehr sagen, mit irgendwas anderem. Ich soll dich daran erinnern, ist eine Woche später, irgendwas mit Off-Topic, nicht vergessen. Und wir müssen erstmal klären, ist es jetzt die?
Die.
Ist es die Freitag nie da ist oder die Freitag jeden Tag stirbt? Man weiß es nicht. Die. Also ich habe tatsächlich vom Titel her noch nie was davon gehört.
Okay.
Ein
krasses Star-Aufgebot.
Bin einfach zu alt und vergesse schon Sachen.
Also es ist ein krasses Star-Aufgebot, das kann man schon mal sagen.
Star-Aufgebot.
Naja, also Robert Kirkman.
Kenn ich Autor. Nicht. Noch nie gehört.
Ja, Walking Dead, ne? Dann Scott Kimball, hat mir jetzt auch nichts gesagt, ist aber einer der Köpfe anscheinend hinter Walking Dead, der TV-Serie. Und dann Chris Burnham, der Zeichner, der auch Nameless zum Beispiel gezeichnet hat, habe ich vorgestellt auch mal. Also ein ganz, ja mal, auch ein ganz cooler Zeichner.
Vielversprechend. Was? Ich habe gerade versucht, Die über den bösen Emerson Auszug wegen der Leseprobe, findest du schon mal nicht, aber man findet es dann über Crosscult und dann kannst du...
Genau, die Version habe ich auch.
Ich habe das Cover zumindest noch nie gesehen, sagt man.
Ja, es ist
Burnham
fast ein bisschen
was vom
abschreckend.
Namen? Das ist absolut Neuland, bin ich gespannt. Ja.
Viel Rot, sagen wir mal so, da sieht man zwei unserer Helden, sage ich mal, mit irgendwie, der eine hat einen ja, so ein Samurai-Schwert und hinten eine MG. Der andere hat zwei Pistolen, rechts eine, links eine. Der andere hat auch noch eine Pistole und dann sind auch noch jede Menge Magazine in den Taschen von den beiden. Und die stehen in so einer riesengroßen Pfütze Blut und sind selbst auch komplett übersudelt von Blut. Und das ist auch so ein bisschen der
Grund. Ganz kurz, ich weiß, ich unterbreche dich. Wir haben mir die ersten 10 Seiten auf Crosscut angeschaut. Und muss man direkt einen Würgereflex unterdrücken hier. Mann, das kannst du doch nicht anbieten, dem geneigten Hörer hier. Da wird ja Nase abgeschnitten, Meuchelmord, alles
mögliche. Ich wollte gerade sagen, hast du bestimmt gesehen, wie die Nase abgeschnitten wurde.
Ja, also das geht ja nicht. Wobei ich finde, weiß ich, ist das Seite 11 oder sowas, wo dann der Schriftzug, also der Titel, als dicke, fette Font, dreimal da, also als dicke, fette Schrift dreimal dasteht, ja, mit Totenkopfausruf, aber dann das Bild die Schwarztöne aufgreift, wenn ihr wisst, was ich meine. Also
das ist sozusagen die Negativform der Schrift ist sozusagen das Bild.
Das ist ganz cool gemacht.
Das findest du auch cool, oder? Wie es gemacht
ist. Ja, das finde ich toll.
Genau,
billig ist wahrscheinlich hinterher gemacht.
Ne? Jedes Heft ist so. Und es ist immer so, dass das der letzte Satz davor ist dann immer irgendwie sowas wie, ja, und er wird trotzdem eines Tages sterben. Und dann blätterst du um, die. Oder irgendwie so, er hat noch viele Jahre bis zu seinem Tod, die. Immer, also jedes Heft ist sozusagen, sind so ein paar Seiten Vorgeplänkel und dann kommt irgendwann das Wort sterben oder Tod oder so und dann kommt diese Splash-Page sozusagen mit diesem Schriftzug. Das ist echt ziemlich cool gemacht. Insgesamt auch ziemlich... Ja, so actionfilmmäßig aufgemacht. Aber also mit diesen, die Nase ab und so, ne? Und die, also das Cover, ich habe irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe auch etwas länger das rumliegen gehabt, weil es irgendwie mich ein bisschen so abgeschreckt hatte. Ich dachte halt wirklich, es geht in Richtung Splatter oder so Horror oder so, obwohl es eigentlich nicht wie Horror aussieht. Sieht schon aus wie Action, aber es ist halt so ein bisschen echt ganz schön übertrieben. Und ich dachte, es wäre so eine Brutalität, die so ein bisschen einschüchternd ist. Ist aber gar nicht so. Also fangen wir erstmal vorne an sozusagen. Also der Name Kirkman, der hatte mir natürlich sofort was gesagt, ist ja klar. Und Kirkman ist ja eher, sag ich mal, durch so eine Art, ich weiß nicht, ob man es Character-Driven nennen kann, seine Stories. Was denkst du?
Naja, zumindest schon, bei oder? The Walking Dead würde ich sagen, auf alle Fälle. Aber der hat ja auch andere Sachen geschrieben. Eben seine Kinder, dieses Super Dinosaur oder sowas und also der kann halt relativ vielfältig.
Ich hatte neulich auch was noch vorgestellt, habe jetzt schon wieder vergessen, dass du da so eine halbe
Science-Fiction-Story irgendwie noch. Nee, war das Outcast? Nee, nicht Outcast.
Nee. Irgendwas, wo er so in so eine Parallelwelt.
Ja, ja, genau.
Nee,
nicht Outcast. Ah, wir kommen da schon da drauf. Wir sind der Comic-Experten.
Helge
sagt weiter und ich schrei einfach rein.
Sky, irgendwas? Nee, egal. Also jedenfalls, bei Walking Dead ging es ja eher immer um die Charaktere und ihre Beziehungen untereinander. Und das ist ja, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen seine Stärke. Also und auch das Geheimnis von Walking Dead, was weswegen das so erfolgreich geworden ist. Und viele, man muss ja sagen, viele andere Zombie-Stories und Filme und Comics und so haben sich ja wirklich daran orientiert und haben dadurch, finde ich, eine ganz neue Qualität auch erreicht, dass es so, ja, halt eigentlich die Zombies so ein bisschen unwichtiger wurden und so. Jedenfalls ist die die Story eigentlich war ja bei Walking Dead war ja so ein bisschen so, eigentlich seit 3000 Seiten, eigentlich war die Story, kann man ja in einem Satz zusammenfassen,
ja,
also Zombies wollen uns essen und wir versuchen das zu verhindern.
Jetzt hast du gespoilert, ja, ach Mensch, Helge.
Ja, genau.
Jetzt wollte ich noch weiter.
Also es gibt ja nicht mal, also klar, ab und zu wird mal angedeutet, ach, vielleicht gibt es ja auch ein Gegenmittel, aber das ist eigentlich völliger Quatsch. Eigentlich, und ich glaube, er hatte auch mal selber gesagt, es wird nie zu Ende gehen oder es gibt keine Auflösung oder sowas. Und deshalb habe ich hier halt auch eher wieder so ausgeklügelte Charaktere mit irgendwie, sagen wir mal, den Abgründen der menschlichen Seele erwartet. Jedenfalls kein Action-Feuerwerk, was es dann am Ende aber geworden ist. Und auch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen enttäuschend, könnte man sagen, für mich. Also es geht jedenfalls im Grunde darum, dass die US-Regierung für die Fälle, in denen Diplomatie sozusagen nichts mehr bringt, noch so eine Sondereinheit hat, die dann, ich nenne es jetzt mal inoffiziell, die Probleme löst. Und das heißt eigentlich auf Deutsch, die Regierung hat sozusagen bezahlte Mörder. So. Und das ist dieses, das sind zum Beispiel auch diese vom Cover. Und ziemlich am Anfang wird so ein Fall dann auch mal näher erklärt oder wie das auch ausgehen kann. Also es sind nicht nur Mörder, sondern die probieren es auch anders zu regeln, aber halt auf unkonventionelle Art sozusagen. Genau, also das ist auch, das war total cool. Also der Anfang, es fängt ein bisschen anders an. Also es fängt, du hast ja beschrieben, wie gruselig, dass da so eine Nase irgendwie der abgeschnitten wird von jemandem. Also es fängt erstmal ganz schön. Ah nee, Moment. Nee, sorry, habe ich mich vertan. Eigentlich der Anfang, egal, ich erkläre es einfach erstmal.
Also,
ganz am Anfang ist es tatsächlich so, das beginnt nicht mit dieser Action-Sequenz, sondern. Das hast du jetzt total unterschlagen. Es beginnt mit so einem Hunderennen, also so Windhunde oder so, die gegeneinander antreten. Und so ein junger asiatischer Mann, der rempelt einen älteren Herrn an und sagt so von wegen, ey, sie haben ja was verloren oder so und drückt ihm dann so einen Wettschein in die Hand. Also das kennt man ja von tausend anderen Filmen, so dass das dann nicht die Sache ist, die er wirklich hatte. Und auf einmal hat er diesen Wettschein halt, will noch hinterherrufen, so von wegen, ey, das ist gar nicht meiner oder so. Dann gewinnt aber dieser Hund, dessen Wettschein er bekommen hat und er ist auf einen Schlag reich, dieser alte Mann, denn die Quoten von diesem Hund waren halt 1000 zu 1 sogar, glaube ich. Also auf jeden Fall ist er stinkreich. Und was ist hier passiert? Diese Geheimorganisation, die hat rausbekommen, dass ein Regierungsbeamter pädophil ist. Das ist jetzt nicht dieser Typ oder so. Das ist halt total, also es ist total cool erklärt. Es geht so um so Dreiecken und so mit 1000 kleinen Bildchen und so. Das ist echt super cool gemacht. Also da geht es jetzt darum, dieser Regierungsbeamte, wenn man den jedoch einfach einsperrt, dann, das ist halt, der ist halt so reich und hat so viele Kontakte, dass die, also diese Geheimorganisation sozusagen davon ausgeht, dass er im Gefängnis dann bei Rotwein und Steak dann, oder weiß ich, Champagner oder so, das besser haben wird als die meisten, die draußen sind und nicht im Gefängnis sein müssen. Und das gönnen sie ihm sozusagen nicht. Wenn man ihn aber halt auf offener Straße ermorden würde, also es wird alles so in so kleinen Panels gezeigt, total, total cool wirklich. Wenn man, also immer, die zeigen so kurz hier jetzt auf offener Straße und dann kommt jetzt ein Killer und was dann so passiert, so ganz kurz immer. Also wenn er da ermordet werden würde, dann, das ist halt auch keine Option, weil er halt noch lange im Amt ist und es wäre dann sozusagen zu auffällig und dann würden Fragen gestellt werden und er könnte dann auch, ohne dass die Wahrheit jemals ans Licht kommt, fast so eine Art Märtyrer zum Beispiel werden. Also ist auch keine Option. Also wie bekommt man ihn irgendwie aus dem Amt erstmal, damit es nicht mehr so ein lauter Tod sozusagen ist, damit es nur noch so eine Randnotiz in den Nachrichten ist. So, und dann ist halt bald so eine Wahl und dieser Gegenkandidat, der hat halt ziemlich gute Chancen zu gewinnen. wenn die neue Bahnstrecke, die er vorhat zu bauen, wirklich gebaut wird. Und dann gibt es nämlich neue Arbeitskräfte und so. Und also deswegen sieht es ziemlich gut aus. Leider wird es wohl nichts mit der neuen Bahnstrecke. Und da machen sie halt immer so neue Fässer auf. Das sind halt so wie so eine, wie so endlos viele Verzweigungen immer. Und das ist echt witzig, auf nur so ein paar Seiten erklärt. Also ich erkläre es jetzt viel länger, als ihr es lesen werdet. Aber das wollte ich einfach mal einmal durchspielen. Also weil, also wahrscheinlich wird es mit der Bahnstrecke nämlich nichts. Denn es gibt so einen Mann, der nutzt wirklich seine komplette Energie, um gegen diese Bahnstrecke vorzugehen. Also der macht Demonstrationen, mobilisiert Leute und ja, ist eigentlich auch ein guter Mann. Den müsste man eigentlich nur beseitigen, dann wäre diese sozusagen, diese Bahnstrecke würde dann wahrscheinlich gebaut werden. Aber er hat halt nichts Böses getan und das können sie eigentlich auch nicht machen, also wenn es nicht unbedingt sein muss. Und eigentlich, er kümmert sich nur dagegen, also er will nur dagegen vorgehen, weil diese Bahnstrecke halt wirklich genau neben der Schule seines Kindes langführen wird. Aber dann, also die wühlen dann immer weiter und finden dann raus, dass er ja eine kranke Mutter hat, die auf dem Land lebt. Und er muss sich aber nicht um sie kümmern, weil es so einen anderen älteren Herrn gibt, der sich um sie kümmert. Und diesen Herrn, den kennen wir halt mit dem Lottoschein, mit dem hier Windhundrennenschein. Und zwar weiß halt diese Organisation, dass der Typ eigentlich total ungern sich um diese Frau kümmert, nur so tut, als wenn er das gerne macht, denn er hat so viele Spielschulden, die er abzubezahlen hat. Und ja, jetzt packen sie ihn halt sozusagen diesen Wettschein in die Hand, weil er ja schon wieder am Wetten ist und dann hat er halt seine Spielschulden, ist er dann los und dann, also so lösen sie jedenfalls das Problem. Und dann können sie den Typen umbringen. Und so beginnt halt das Comic. Und ja, also irgendwie fand ich echt originell und cool, wie sowas halt ablaufen könnte. Aber es gibt halt in dieser Organisation, dieser Geheimorganisation, gibt es auch so diese zwei Abteilungen, die so ein bisschen unterschiedlich vorgehen. Und die Frau, so eine ältere Frau, die halt diesen Fall sozusagen, diese Ermordung des Pädophilen da irgendwie angeordnet hat, die hat halt noch so einen älteren Mann oder so einen Opa irgendwie gegen sich und der ist halt total sauer, weil dieser Pädophile, weil der halt so eine gute Kontaktperson war, also so ein Informant. Also klar, der sagt halt so klar, die armen Kinder und so weiter, aber er hat halt super mit dieser Organisation zusammengearbeitet und hat sie in wichtigen Stellen, also es ist halt wichtig, jemanden Eingeweihten zu haben, der an so einer richtigen Stelle sitzt und war halt seiner Meinung nach extrem wertvoll und hat wahrscheinlich, klar, die armen Kinder, wie gesagt, aber er hat wahrscheinlich mehr Unheil sozusagen, also das war besser sozusagen, ihn da an der Stelle zu lassen, weil er viele Tote und sowas verhindert hat. Naja, jedenfalls geht es in diesem Comic dann im Grunde um den Kampf zwischen diesen beiden Chefs, halt dieser älteren Frau und diesem wirklich alten Mann. Und die haben so verschiedene Spezialagenten, die sie dann einsetzen. Und gegen, ja, man muss sagen, dass gegen diese Spezialagenten ist halt sowas wie James Bond eigentlich so wie so ein Anfänger. Also die Kämpfe sind so wirklich total, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, schon auf den ersten Seiten sieht man das, glaube ich, auch schon so ein bisschen, dass die so, ja, weiß ich nicht, die springen hier von so einem Motorrad ab und landet dann mit so einem Salto irgendwie auf der Windschutzscheibe und schießt auf den Typen und halt so ein bisschen wie so ein John Woo-Film oder sowas, also dieser Typ, der zum Beispiel Mission Impossible teilweise Regie gemacht hat und so. Also, und mir war das manchmal schon fast ein bisschen zu viel. Vor allem am Anfang musste ich da erstmal reinkommen, weil das so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wie gesagt, springt so vom Motorrad ab oder gibt auch irgendwie welche, die dann, also die kämpfen dann auf so einem Stromkabel balancierend mit Saltos und sonst was und zwischen den Häusern. Das war so ein bisschen, ja, weiß nicht, halt so seltsam, weil, ja, also so ein bisschen gewollt kam mir das irgendwie vor. Also hier sind die Protagonisten, vor allem halt dieser Asiate vom Anfang, ne, und der hat noch zwei so eine Zwillingsbrüder, die von klein auf zu so einer Art Killermaschinen herangezüchtet wurden, so ein bisschen wie bei Hit Girl. Wie hieß das Comic nochmal? Weißt schon, ne, Hit Girl?
Hit Girl.
Nee, der, wie hieß denn das Comic nochmal?
Naja, Hit Girl.
Es gab auch Hit-Girl-Comic, aber das war doch in so einem anderen Comic. Wie hieß denn nochmal der? Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Kick-Ass meinst du jetzt, oder was?
Kick-Ass, genau, okay. Richtig. Genau, so ein bisschen wie dort oder so. Und ja, und jetzt kämpfen die halt teilweise so auf verschiedenen Seiten, diese Zwillingsbrüder. Und einem wird am Anfang, das ist die Szene, die du gesehen hast, wird da direkt die Nase abgeschnitten. Dann wird er getötet Und sein, ohne zu viel jetzt zu spoilern, sein befreundeter Bruder, der schneidet sich einfach darauf auch die Nase ab, um dann sich undercover dort einzuschleichen. Ja, also ziemlich blutig und so weiter. Und hier wird halt allgemein nicht mit Blut gegeizt oder so und auch nicht mit vulgärer Sprache, Drogenkonsum, Sex. Aber alles ist so ein bisschen komisch halt gewollt und für mich auch fast so ein bisschen unnötig teilweise. Also, was ich schon meinte, so ein bisschen gewollt, cool und stylisch. Also so ein, ja, halt so Mission Impossible hoch 10 so irgendwie. Und ich weiß nicht, manche kriegen das halt hin, dass so eine Sachen cool wirken, wie zum Beispiel bei Kick-Ass und diesen Hit-Girl. Und manchmal ist es halt so, dass du das Gefühl hast, das ist irgendwie gewollt oder so. Dass die denken so, was kommt gut an? Ah, Blut, hier noch Sex und Drogen und irgendwie, weiß ich auch nicht, originelle, so ein bisschen übertriebene, gewollt originelle Sachen, keine Ahnung. Dieser Splatter halt auch so ein bisschen irgendwie gewollt oder so. Ja. Und ja, unnötige Drogen und Sexexzesse der Mächtigen zum Stressabbau irgendwie und zur Kontaktpflege. Und dann gibt es da auch zum Beispiel so eine Sexparty mit Maske, so ein bisschen wie bei diesem Film Eyes Wide Shut, ne?
Ja.
Und also statt Golfen gehen die dann, treffen diese Reichen sich dann auf diesen Sexpartys. Wobei Golfen kommt auch noch vor. Und am Ende spielen sogar noch Außerirdische samt UFOs sogar noch eine Rolle. Da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen. Und finally geht es dann sogar wirklich noch darum, einen Atomkrieg zu verhindern. Also echt irgendwie so ganz schön dick aufgetragen. Aber die Story ist halt tatsächlich wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Und da merkt man auch, glaube ich, dass dieser Typ da vom Fernsehen kommt. Also dieses ganze, diese vielen Handlungsstränge, die sich dann irgendwie, die dann zusammenlaufen und extrem viele Überraschungen und Cliffhanger. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr auf so edgy und cool und so, aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, meiner Meinung nach gibt es Sachen, die sind einfach cool und dann funktioniert es. Und hier merkt man so ein bisschen, wie verkrampft versucht wird, über die Stränge zu schlagen und halt dieses gewollt cool zu sein. Also für meinen Geschmack wäre echt ein bisschen weniger, vielleicht mehr gewesen. Aber es macht halt trotzdem echt Spaß, das zu lesen von vorne bis hinten. Und ist so ein bisschen Popcorn-Kino, wobei das halt teilweise halt so, also so brutal und so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so Splatter, ein bisschen eklig vielleicht oder so ist, dass vielleicht man gar nicht so einen Appetit unbedingt auf Popcorn bekommt. Aber ja, also irgendwie, ja, ich kann's trotzdem irgendwie halt so querdaumenmäßig empfehlen, weil das schon irgendwie Spaß macht.
Kannst du dir ein bisschen was drunter vorstellen? Ja und nein, aber ich glaube trotzdem, dass das, weil du schon sagtest, diese durch die vielen Handlungsebenen wahrscheinlich ein Buch ist, dass du schlecht, also wie du vorhin gesagt hast, also schlecht einen Nenner zusammenbringen kannst, weißt du? Dafür ist es wahrscheinlich ja, dann zu komplex und zu multilayer. Deswegen
weiß ich nicht. Ja, und vor allem, wenn ich jetzt zu viel verrate, also ich darf ja auch nicht zu viel verraten, weil das ist ja schon irgendwie mehr oder weniger ein abgeschlossenes Ding.
Ich mag nur das Artwork für einen Chris Bunham eigentlich. Der hat ja mit Grant Morrison, glaube ich, damals dieses Nameless gemacht. Das fand
ich. Genau, das habe ich ja mal vorgestellt, ja.
Ziemlich cool.
Wobei es ein bisschen cartooniger rüberkommt
als. Ja, das habe ich mich gerade, weil mich erinnert das Artwork eigentlich noch an was anderes. Wobei ich das ehrlich gesagt auch nicht ganz greifen kann, so vom Stil her. Aber spielt auch keine Rolle. Aber die Geschichte klingt trotzdem spannend. Also gerade so in dieser Komplexität irgendwie. Was ich nicht rauskriegen konnte, ich habe die ganze Zeit geguckt. Ist das abgeschlossen? Ist das nur dieser eine Band? Hat das ein Ende? Oder ist das.
Eigentlich hat es ein Ende. Also, aber es steht auch irgendwie hier Band 1 drauf. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr nachgeforscht. Und es ist auch so ein bisschen so wie so ein Cliffhanger noch am Ende. Aber eigentlich ist das Ding theoretisch abgeschlossen. Also diese Saga der Brüder so ein bisschen. Also, warte mal, hast du noch mal geguckt?
Ja, ich habe geguckt, Band aber gibt? Ich finde halt tatsächlich auch keine Fortsetzung.
Wobei. Ja. Vielleicht war es nicht so erfolgreich. Ach doch, warte mal. Volume 2 Trade Paperback gibt es hier auch. Ja, Januar, 13. Januar 21. Achso, ist noch nicht draußen.
Ja, 21, deswegen, ja.
Mhm.
Also geht's weiter. Aber es gibt
noch mehrere Einzelausgaben, die hier noch weitergehen. Aber ja, ach, sehr interessant.
Neun? Sind es 8 Ausgaben gewesen? Das ist der erste Band, das ist ja relativ viel dann.
Ja,
ne? Also relativ aus, dickes ja. Buch eigentlich. Ne? Also Volume 2 umfasst dann Ausgabe 9 bis 14. Und ich hatte vorhin übrigens recht, das Buch von Kirkman, das andere in Anführungszeichen, das war Outcast, aber was du gelesen hattest, war
oder ach, vorgestellt stimmt, Outcast, hattest, das war das Horror-Ding.
Genau, war dieses Oblivion-Song. Das hast richtig, du vorgestellt. Ja. Wir waren stimmt. Richtig. Was ich noch ganz cool fand, aber
187 gesagt, Seiten oder sogar noch mehr, 190 oder so, also ist schon ein echt fettes Ding. Und okay. Auch wieder, also es ist halt immer so cool bei CrossCult, ne, mit diesen gebundenen Büchlein, was irgendwie ungefähr die Größe von einem US-Heft hat. Ich glaube, ein bisschen kleiner und dann aber so schönes, ja, ein schönes, wertiges Buch. Das ist schon immer toll gemacht. Ab 16 empfohlenes Lesealter auch.
Ja, das spätestens ab Seite 10 hat man das mitgekriegt. Ist ja auch Genre Horror, Mystery, Action, Adventure. Aber hier steht bei CrossCult direkt 200 Seiten. Würde ja hinkommen, wenn das 8 Hefte sind, sind es ja ein bisschen mehr, ne?
Aber ja, also ich habe die letzte Seite, die hier beziffert ist, ist bei mir 189, dann 90, ja, kann schon sein, ja, wenn man alles hier Titel und so weiter mitzählt und es sind doch hinten noch so ein paar Cover noch zu sehen, die sind echt cool gezeichnet,
diese aber Cover. Aber tatsächlich, ganz ehrlich, das Cover, würde ich das, hätte ich das im Comicladen oder hätte ich das in der Open Library, also hätte ich das irgendwie sehen, vielleicht hätte ich es wegen Robert Kirkman mitgenommen, ne? Chris Bunham geht schon ein bisschen unter, spricht mich erstmal null an. Weiß ich nicht, das wirkt so.
Ja, ich habe es vor allem wegen Robert Kirkman eigentlich.
Ja, genommen. Ja, deswegen sage ich ja, ne? So ein bisschen luschig. Also das deutsche Cover, ich habe gerade mal geguckt, das englische Cover, da sieht man nämlich den Typen mit der abgeschnittenen Nase und schon wesentlich mehr Action. Hätte mich vielleicht mehr angesprochen, weiß ich nicht genau. Aber das, so wie du es erzählt hast, klingt das ziemlich cool.
Also, das nächste Cover sieht eigentlich auch interessant aus. Da scheint irgendwie dann eine Tochter auf die Welt gekommen zu sein oder so, die dann, oh, und der Bruder, okay, der eine Bruder ist dann doch nicht gestorben oder was. Aber man sieht schon auf dem zweiten Cover, dass da wieder so ein UFO langfliegt und irgendwie so ein Monolithen und den
hinten,
und
das
Weiße Haus, glaube ich, sogar abschießt.
Wobei das wieder so Qualitäten, also das gerade das zweite Cover hat so von der Dichte der Zeichnung.
Das hat schon wieder was von dem, was ich letztes Mal vorgestellt hatte.
Nee, letztes Mal, also du meinst ja Hardboiled, also das ist schon ein bisschen her.
Hardboiled,
also
dieses, ja.
Dieses stimmt. Dichte Komplexe irgendwie, ja. Aber halt gleichzeitig aber auch dicht, also wir reden davon, wie gesagt, wenn ihr das hört, guckt euch das Cover Volume 2, ich verlinke es einfach, da seht ihr das Cover zum zweiten Band, hat da trotzdem aber gleichzeitig wieder so ein bisschen einen Cheesy-Faktor aus den Zeiten, wo das Zeichnen noch so ein bisschen erfunden klingt, das ist gemein, aber weißt du, wo das so ein bisschen noch so.
Ja, so U-Comics, Robert Crumb-mäßig wieder genau. So, ne? Ja, und das hatte ich ja auch, bei Hardboiled hatte ich das ja auch angemerkt, dass es so ein bisschen, ja, hatte ich das gesagt? Weiß ich nicht, aber so dieser Strich mit diesen, ist schon so ein bisschen klassisch, ne? Mit so vielen Outlines und so Schraffuren irgendwie und so, aber ja, sieht, ja, ein bisschen cheesy, aber auch, also so ist ja auch, ich meine, der Inhalt ist ja auch ein bisschen cheesy, ne?
Wahrscheinlich, ja, deswegen passt es wahrscheinlich gut zusammen nachher auch, ne? Das ist dann wieder so in Richtung, funny ist leicht übertrieben, aber so, du merkst halt, okay, da fliegt
viel. Funny für Erwachsene,
ja. Fließt zwar viel Blut, aber es ist alles auch nicht so wirklich 100% ernst gemeint. Aber es ist ein cooler Tipp. Ich glaube, wir haben, das ist ein Buch, wie gesagt, tatsächlich, ich hätte es wahrscheinlich nicht, im Comicladen relativ spät erst in die Hand genommen. Weil, warum auch immer, es spricht mich vom Cover nicht an. Wie gesagt, das ist, ne, don't judge a book by his cover, aber man macht es halt doch viel zu oft, ne? Insofern.
Hier, man sieht auch ein paar Außerirdische auf dem zweiten Cover irgendwie. Sieht aus wie so ein weißhaariger Obama, der da aufgegessen wird. Der Obama hatte, glaube ich, auch hier so eine kleine. Da gab's da noch nicht Trump, ey? Ist ja irgendwie komisch.
Das ist ja von 2019.
Das ist eigentlich von 2019, dann muss es doch. Das ist ja komisch. Ah, vielleicht das erste, vielleicht waren die ersten Hefte noch vorher oder so. Ich glaube, man hatte irgendwo Obama beim Golfen gesehen.
Ja, oder er ist im Retirement, also quasi in
ist denn das? Ach so, stimmt, das kann natürlich auch sein.
Er golft nur noch, kann sich das leisten. Naja, also ich finde es
interessant. Also wie gesagt, Schwerdaumen,
interessant.
Was auf jeden Fall heißt, ein gutes Comic, wirklich nicht perfekt meiner Meinung nach, aber hat trotzdem Spaß gemacht zu lesen.
Insofern Daumen hoch. Jetzt können wir den Exkurs, du bist wie gesagt, ne, ein alter Mann, doch nochmal dran erinnern.
Ich hab's nicht vergessen.
Ja, ja.
Nee, genau, wir wollten nochmal ganz kurz, weil es auch relativ viele Kommentare dazu gab, also so viel müssen wir dazu auch nicht mehr sagen, so. Aber ich war halt, ehrlich gesagt, so ein bisschen erstaunt, dass eigentlich sich fast alle einig waren, ich lese doch keine Comics, wenn die Zeichnungen mir nicht gefallen. Natürlich geht es mir vor allem um die Zeichnung und über so eine Story, die nicht so geil ist, komme ich irgendwie drüber weg, so ähnlich war der Tenor, ne? Das hatte mich wirklich echt gewundert, weil ich hatte ja damals auch mal, und ich glaube, wir waren uns da auch so ein bisschen einig, gerade bei, also da, manche haben ja sogar geschrieben, Why the Last Man konnten sie niemals so richtig lesen, weil die Zeichnungen denen zu schlecht waren, ne?
Ja.
Und bei mir war es ja eigentlich so, dass eigentlich für mich Why the Last Man auch deswegen so eine neue Dekade eingeleitet hat, irgendwie Comic, also so ein neues, wie soll ich sagen, nochmal ein zweites Mal Fan geworden irgendwie, weil ich sozusagen endlich mich davon lösen konnte, nur wegen Zeichnung irgendwie einen Comic zu holen und einfach auch mal das wertschätzen konnte, wie krass eine Story eigentlich sein kann, ne? Also das ging mir bei Why the Last Man extrem so, weil ich mir das niemals, das war halt wirklich eine Empfehlung im Comicladen.
Ja.
Guck dir das nochmal an, und ich habe mir das so angeguckt und dachte so, hab ich gar keinen Bock drauf.
Vor allen Dingen du ja.
Also ich meine, so weniger. Schlecht ist es ja gar nicht gezeichnet. Nee, ne?
Das stimmt. Aber das,
so schlecht ist es ja nicht gezeichnet. Aber
nee, das stimmt, aber es variiert halt. Und tatsächlich wäre es halt so, ich kannte nur das Cover, und es war noch Zeiten, ich weiß nicht, ob man dann schon online so reingucken konnte. Und die sind halt super geil. Und es könnte auch sein, dass ich, als ich das erste Mal dann aufgemacht habe, dachte ich mir so, ach ja, ne, hätte man vielleicht was anderes holen können. Aber ich weiß, dass ich dann wirklich eins nach dem anderen gekauft habe, weil es so geil war. Bis zu Ende gelesen. Das kommt selten vor. Und das muss man halt dann doch schon nochmal wertschätzen.
Ja, immerhin hier Christian hat es so ein bisschen relativiert, aber hier Sebastian und Benny waren sich da eigentlich so ein bisschen einig, dass ja, dass er irgendwie, weiß nicht, Why the Last Man nie überzeugen konnte oder nicht mal über das erste Heft hinausgekommen. Da habe ich schon einen Schreck bekommen. Und ja, was ich da echt nochmal sagen wollte, was ich eigentlich bei der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen hatten, auch schon erwähnt hatte, dass ja wirklich, also wenn man selber Zeichner ist, dann weiß man das auch, dass man sich halt ganz, ganz viel nicht nur mit, also man muss als Comiczeichner nicht nur ein guter Zeichner sein, sondern halt auch dieses Regie-Ding drauf haben. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Sache, die, was der wirklich der Why the Last Man-Zeichner super drauf hat. Also, dass du cool durch die Geschichte geführt wirst und halt, ja, was ich halt meinte, Regie halt, ne? Du eine gute Kameraeinstellung, irgendwie bei Dialogen, irgendwie Schuss, Gegenschuss, eine Totale, irgendwie, dass du das liest und nicht rausgerissen wirst, ne? Und in dem Zusammenhang wollte ich ganz gerne auch nochmal vielleicht eine Frage an unsere Hörer richten, und zwar, ob ihr Alice gelesen habt und wie ihr dort die Regie fandet. Oder die, also mal losgelöst von den Zeichnungen und so, weil, um vielleicht mal so ein bisschen selbstkritisch zu sein, ich glaube, ich sehe das, mache das schon immer recht filmisch und so weiter, aber dadurch, dass bei mir, es ist ja nun mal ein Comic und kein Film, und dadurch bewegen sich die Figuren nicht. Und manchmal ist es halt so, dass die Figuren und der Hintergrund bei mir sehr ähnlich stark ausgearbeitet sind. Was meiner Meinung nach oft so ein bisschen dazu führt, dass man fast ein bisschen länger suchen muss, was jetzt hier gerade das Essentielle teilweise ist. Wo man, glaube ich, manchmal so rein, dass, damit man es besser lesen kann, damit sozusagen der Lesefluss besser ist, man manchmal vielleicht einfach den Hintergrund mal nicht so ausgearbeitet hätte oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß,
also du meinst, dass der Kontrast dann größer wäre, wenn du die Figur ausfeilst und dann den Hintergrund abstrahierst oder was?
Ja, oder genau, dass man es einfach sozusagen die Lesbarkeit dadurch ein bisschen erhöhen könnte. So wie bei so einem, weiß ich nicht, gibt es ja ganz oft, dass dann auf einmal, ja, keine Ahnung, die Farben dann total zurückgenommen sind, oder dann hast du mal irgendwie ein Panel rot oder so, obwohl das gar nichts Rotes im Hintergrund ist, sondern einfach nur, damit du, weiß ich nicht, den Schreck oder den Ärger der Figur so ein bisschen im Vordergrund hast oder sowas, ne? Oder ja, also würde mich mal interessieren, ob das jemand, wie ihr das fandet. Also ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das, ja, also dass es vielleicht sich nicht so leicht liest, so von einer Bildsprache wie manche andere vielleicht, die so ein bisschen einfacher aufgebaut sind. Könnte ich mir vorstellen. Also das ist jedenfalls eine Sache, wo ich glaube, dass sowas wie Why the Last Man wirklich auch nahezu perfekt ist. Mhm. Und was ich finde, wo man auch als Zeichner eigentlich sein Leben lang dazulernen kann, oder jedenfalls da gibt es, glaube ich, ganz eigene Typen, die irgendwie das total, weiß ich nicht, perfektioniert haben, aber denen die Zeichnungen vielleicht nicht mal so wichtig sind, sondern einfach so, kommt derjenige gut durchs Buch, wird sozusagen die Bildsprache und so, also alleine schon sowas so, keine Ahnung, du willst irgendwie Einsamkeit darstellen, dann machst du die Figur ganz klein Und zum Beispiel Riesen, weiß ich nicht, irgendwelche Riesenhäuser im Hintergrund, so, also dass er so richtig klein wirkt und das so bedrohlich wirkt und so. Und das ist ja, da müssen die Häuser jetzt nicht perfekt gezeichnet sein, sondern es geht einfach darum, dass du sozusagen eine Stimmung mit deinen Bildern erzeugst und so. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob man das als, ja, als Nichtzeichner oder so oder als jemand, der keine Comics macht, sowas dann nicht zu schätzen weiß. Aber ich glaube, das ist auch total wichtig.
Denke mal, dass du als Konsument dieses Mediums wahrscheinlich sowas unterbewusst wahrnimmst und vielleicht gar nicht dann mal unbedingt den Finger drauflegen kannst, aber manches liest sich halt oder konsumiert sich halt dann einfacher oder leichter, wenn das funktioniert. Oder ja, wenn du halt bewusst gedacht. Oder bewusst dann auch manchmal so sperrige Elemente einbaust als Zeichner. Und dann, wo der Leser dann vielleicht aus diesem, und wenn du halt nur den Zeichenstil änderst, ich meine, Marvel zurückzukommen, die machen das manchmal aus der Not heraus, aber da merkst du ja auch, ne, dass du komplett aus der Story rausgerissen wirst, wenn sich plötzlich der in dem Heft der Künstler, also wenn es einen neuen Künstler gibt oder irgendwie ein Zeichner, plötzlich ein anderer Zeichner da ist, nur damit die das Buch rechtzeitig rauskriegen. Das finde ich ja manchmal dann sogar noch irgendwie schlimm, aber du kannst es ja positiv auch natürlich auch umgedreht einarbeiten, um zu sagen, pass auf, ich gebe dem Konsumenten dem Moment einen Anreiz, nochmal zu reflektieren und nachzudenken, was da gerade passiert ist, weil du plötzlich da was änderst an deinem Zeichenstil.
Ja, wie gesagt, ich dachte ja auch, man kriegt sowas unterbewusst mit, aber deswegen hat mich das ja auch so ein bisschen, also schockiert ist ja übertrieben, aber dass so viele da in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie das eigentlich anders sehen und keine, also ich meine, wie gesagt, Why the Last Man ist ja nicht mal so, ist ja nicht mal so schlecht gezeichnet. Also mir ist es nur, ich neige ja auch natürlich als Zeichner dazu, dass ich das oft dann gleich schlechter bewerte. Also beziehungsweise bei The Walk Through Hell zum Beispiel hatte ich doch auch gesagt, ja, Zeichnungen sind eigentlich nicht so geil. Und dann hast du gesagt, dass du es eigentlich doch ganz cool findest. Und dann ist mir erst wieder eingefallen, also dass du zum Beispiel die Perspektive schön fandest von der Kathedrale auf dem Cover. Und dann ist mir erst wieder aufgefallen, ey, was habe ich denn da gerade für einen Scheiß erzählt? Und bin dann halt nochmal einen Schritt zurück und habe nochmal das kurz erklärt, was meiner Meinung nach dort auch gut läuft und was dieser Zeichner auch beherrscht, wirklich. Mhm. Ja, und dann kamen ja diese Kommentare halt, ne? Also ja. Goran Tsuchuka oder wie da gesprochen wird, den meinte ich da. Naja,
also ich, aber wie gesagt, das macht das Medium auch reizvoll. Ich glaube, das ist ja der Grund, warum man, also
ja,
warum
ja ich Comics auch, kein richtig auch mag. Falsch, ne? Genau. Wieder? Es gibt ja wahrscheinlich auch kein richtig falsches, es stimmt schon, ja. Klar.
Nee, so richtig falsch nicht. Und irgendwie findet wahrscheinlich jeder sein Zielpublikum, weil du immer davon ausgehst, dass derjenige, der das zeichnet, natürlich auch irgendwie Ansprüche an sich selbst hat oder eine Idee damit verwirklicht. Und egal wie unique wir uns betrachten, du bist da trotzdem nicht der Erste, der auf diese Idee kommt, sondern ja. Das schwingt, also du kannst es vielleicht nicht umsetzen, aber das schwingt halt dann mit und deswegen sprichst du halt Leute an und manche Leute halt nicht. Also ich weiß nicht, ob es so ein universales Comic gibt, das alle anspricht. Das weiß ich nicht. Weil dann spricht
einem irgendwas Asterix nicht an. Und Obelix anscheinend.
Ja, ja.
Ist so der, selbst also jedenfalls aber, deutschlandweit wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner.
Wobei die jetzt, glaube ich, auch irgendwas Neues rausgebracht haben.
Habe ich gesehen, es war aber anscheinend nur eine bebilderte Geschichte.
Genau. Und da dachte ich, die Gold in Hinkelstein, keine Ahnung. Irgend so ein Erstlingswerk, weil die das erst als Bilderbuch rausbringen wollten und quasi das jetzt nochmal, um Geld zu machen, wahrscheinlich in Print gebracht wird. Und ich hatte bloß durch die Leseprobe durchgeklickt und festgestellt, dass ich es doof fand. Also für mich, also gut, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich es nie anders konsumiert habe. Für mich war es in dem Moment so, es ist ein Bilderbuch, passt irgendwie nicht. Ne? Das wirkt so wie, jetzt mache ich ein Fettnäpfchen auf. Kennst du manchmal diese nachillustrierten Kinderbücher von Disney, wenn du so Filme hast, wo dann der ganze Kinofilm auf 10 Seiten runter kondensiert ist. Ne? Ja. Dann mag das für das Zielpublikum toll sein, für alle anderen nicht. Ne? Und hier ist es bei Asterix auch so, als Comic super, gerade weil du halt viele Panel hast, viel Details hast und nicht nur einen großen Asterix und Obelix, der da von A nach B läuft und dann einen Haufen Text.
Ja, das wäre sozusagen Asterix als nicht als Comic, sondern als wenn man jetzt ein Asterix-Buch liest oder so, ne, fast.
Ah, also aber eben auch nur eher Kinderbuch, weil schon wieder große Schrift, viel Text irgendwie, also so.
Ja, nee, hört sich nicht so toll an.
Also ich hatte erst überlegt, den neuen Lucky Luke, ich habe ihn noch nicht gelesen, den hatte ich mir geholt.
Ach, gibt's einen?
Ja, den Titel gerade nicht. Jedenfalls, ich habe da irgendwo eine Review, Deutschlandfunk Kultur irgendwo, ich frage mich nicht jetzt, gehört oder gelesen und dachte mir, hoi, ja. Ging es nämlich darum, dass es auch ein schwarzer Protagonist endlich mal mit quasi auf das Titelbild schafft.
Ah, ich sehe Fackeln im Baumwollfeld.
Genau, also okay. So eine Anlehnung an
geht's
Fackeln
im Sturm. Geht wahrscheinlich um Sklaven, Sklaverei auch,
oder genau. So,
Baumwollfeld.
Und
Ach, Kuckucksklan sieht man im Hintergrund,
genau. Sofort, aber ich muss es noch lesen. Vielleicht gehe ich beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht so Lucky Luke und Asterix so plakativ vorstellen. Dafür haben die eine zu große Bühne per se schon, aber mal so am Rande, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich es bis dahin geschafft habe, werde ich es lesen.
Ach, guck mal, erscheint am 5.11., also...
Ist raus, ja, ich habe es ja gekauft heute.
Hä? Ach, du hast schon gekauft?
Kann das nicht am 5.11. rauskommen? Also ich habe es im Urlaub, im Normal hier im Zeitungsladen gekauft.
Hier steht Erscheinungsdatum 5.11.
Das ist
seltsam. Auf der offiziellen Seite.
Ja. Nö, also das, ich hatte...
Ach nee, okay, das Hardcover ist am 5.11. Das andere ist am 29.10.
Okay.
Ja, du, das werde ich auf jeden Fall auch besorgen. Insofern, wir können es auch zusammen vorstellen. Das, also ich würde es doch auch vorstellen wahrscheinlich wollen.
Okidoki.
Das können wir auch mal demnächst machen. Ja, Leute, ich habe gerade gesehen, es gibt immer noch keinen einzigen Kommentar zu Batman, der letzte Ritter auf Erden.
Bitte. Habe ich die Kommentare wieder nicht aktiviert?
Irgendwer muss es doch gelesen haben. Batman. Schreibt doch mal was dazu oder was ihr dazu denkt zum Podcast. Okay. Ja, hat Spaß gemacht, ne?
Ja.
Jetzt haben wir doch mal nochmal das Thema angerissen, aber wollten wir auch machen.
So soll es sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr Tipps am Rande habt, es geht ja immer dran. Ich bin ja ein großer Fan auch von Sachen, die nicht so auf dem Radar sind oder die man vielleicht irgendwie über den Horizont gekippt hat und gar nicht mehr sieht, wie bei Runaways beim letzten Mal. Dann einfach ohne
die Kommentare. Wobei, wenn man hier bei uns durchklickt, da sind schon echt viele Sachen dabei, ja, die jetzt nicht unbedingt Standard sind, ne?
Ja, ich glaube, das macht das irgendwie auch aus.
Hardboiled.
Mainstream kriegt 68. ihr woanders. Wir sind größtenteils unangepasster Randbereich.
Genau, wir haben sogar so eine Indie-Perlen wie den neuen Lucky Luke dann bald.
Aber das nur am Rande. Ich glaube, das kriegt keiner. Obwohl, mal schauen. Wir werden es sehen. Ihr werdet es hören und sehen und ihr werdet auch sehen, ob irgendwann oder hören, ob irgendwann mal das Buch, was ich schon gefühlt vor einem Vierteljahr, nee, ist ja nicht so viele Ausgaben her, anvisiert habe, doch nochmal besprochen wird. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Schön, dass ihr noch dran seid. Das ist Ausgabe 27 von Why Not? Und eins vorweg, diese Ausgabe im Kontext des Erscheinungsrhythmuses, als es damals, was war das, glaube ich, 2004 rauskam, ist schon genial. Das Ende, also wenn man nicht weiß, dass diese Serie weitergeht, großartig, großartig. Also das war so ein Nailbiter, den man sich... dann gar nicht entziehen konnte zur damaligen Zeit. Wir wissen, insofern nimmt das ein bisschen die Spannung raus, die Serie geht weiter und es ist anzunehmen, dass der Protagonist oder einer der Protagonisten, der Hauptprotagonist natürlich dort weiterhin fortbestehen wird, aber trotzdem geniales Ende. Aber dazu gleich. Das Cover, wieder eines meiner Lieblingscover, denn zu sehen ist die Golden Gate Bridge in San Francisco in der Reflexion des Visiers von Yorick in dieser Atemschutzmaske und Ambersand auf seiner Schulter mit einem vermeintlichen Monokel im Auge, das sich später herausstellt, ist etwas ganz anderes. Denn in dieser Geschichte erfahren wir, wie Yorick quasi seinen Verlobungsring bekommen hat. Den kauft er natürlich nicht irgendwo, den kauft er nicht mit einem Juwelier, sondern dann geht er zu, Arts Magic, also einem Magieladen und bekommt dort ein, ja, man könnte fast sagen, so ein bisschen so ein Artefakt, dass er da für $300 oder so ersteht. Ein Ring, der, je nachdem wie man ihn betrachtet, mal golden, mal silbern glänzt, also was dann so die Symbolisation oder die Transformation der Ehe darstellen soll. Und der Shop-Inhaber erzählt ihm auch so ein bisschen so eine Geschichte, wie sich die Rolle von Mann und Frau innerhalb der Ehe dann ändert, also vom einen Geschlecht ins andere oder wie sie diese Rollen übernehmen. Also es ist ein interessanter philosophischer Ansatz, der da ist, aber eher so das Objektive ein wenig interessant interpretiert. Und jedenfalls, er verkauft das so und im Hintergrund, du siehst dann so dieses Verkäuferlachen, also dieses so nach dem Motto fast so ein bisschen, ja, ich habe ihn übers Ohr gehauen und im Hintergrund ist so ein Schild hier, no refunds. Ja, man glaubt irgendwie wurde Jorik da ein bisschen übervorteilt. Und dann ein Sprung zurück und dann ist man wieder im Hier und Jetzt und anscheinend gibt es immer noch Basketballspiele, die ausgetragen werden, natürlich nur mit den Mädels und ein Maskottchen am Rand ist außer, also am Rande des Courts ist außer Rand und Band und wird dann von, wie sich so im Nachhinein rausstellt, von Agent 355 abgeführt, denn Jorik hat sich einen Traum erfüllt, er ist quasi dieses Maskottchen am Rande, wird aber von den Zuschauern ausgebuht, weil er halt nur Mist macht irgendwie. Muss aber zugeben, dass das jede Frau auf der Welt ihm mit den Händen auf dem Rücken zusammengebunden bei Basketball schlagen würde, fand ich jedenfalls eine schöne kleine Anekdote. Und wir sehen dann, während er dann quasi rausgeführt wird von Agent 355, die ihn eingeschleust hatte zum Basketballspiel, im Hintergrund diesen anderen Orden, diesen verschleierten Burka-Frauen. Und dann ist das dieses klassische Wechselspiel. Ne? Wir hatten ja Hero, die sich auf die Suche gemacht hat, die jetzt irgendwo in einem Freudenhaus ist. Dann haben wir wieder diese Asiatin mit dem Samurai-Schwert, die wir schon mal gesehen haben. Die verfolgt Hero. Und bis Jorik die drei Damen mit der Burka sieht und quasi da plötzlich von denen zur Rechenschaft gezogen wird, denn die wollen dieses Amulett von Helena wiederhaben. Aber Jorik wäre nicht Jorik, wenn er nicht vorher noch einen blöden Witz macht und meinte so, er rennt hier mit dieser Gasmaske rum, aber so eine Burka hätte es halt auch getan, da wäre er komplett anonymisiert gewesen. Fand er im ersten Moment nämlich eine tolle Idee. Jedenfalls gibt es dann eine großartige Fight-Szene, bis dann hier sie fast geschlagen wären, dann kommt der Cable Car angefahren, die das natürlich auch nicht bremst. Ich weiß gar nicht, wer mit diesem Ding da sitzt. Ich dachte am Anfang, das wäre irgendjemand aus ihrer Truppe, aber irgendwie wird das entweder nicht aufgeklärt oder die Seite ist dem Schnitt quasi zum Opfer gefallen. Jedenfalls, Cable Car fährt durch diese zwei oder vier Leute, die da rumstehen, mit Waffen gezogen und ja, und Jorik und Agent 355 entkommen so in letzter Minute, müssen dann aber das Labor abbrechen. Jorik motzt immer noch so ein bisschen rum, die drei Damen von diesem anderen Ring haben, also dem anderen Ring, Geheimring, Culper-Ring, das heißt, die heißen irgendwie anders, nehmen den Verlobungsring von Jorik weg und wenn man dann genau hinguckt, lamentiert er ein wenig rum und dann passiert etwas, mit dem man, wie gesagt, deswegen verdammt geiler Cliffhanger, mit dem man nicht gerechnet hat, irgendwie scheint an diesem Ring dann doch etwas Magisches gewesen zu sein. Ganz am Anfang erfahren wir ja, dass das irgendwie, wo hat er den her? Ich weiß gar nicht. Aus Israel irgendwie, oder aus Israel, ich weiß gar nicht. Irgendwo hat er das Ding jedenfalls. Ja, irgendwo, wo es, auf irgendeiner Reise, über See, ich glaube, wird einfach als älteres Artefakt dargestellt. Na jedenfalls, und Jorik bricht zusammen, spuckt vermeintlich Blut oder irgendeine Flüssigkeit und bricht zusammen und liegt mit Blut und ganz blass auf dem Boden. Also Ring of Truth Chapter 1 ist beendet. Und wie gesagt, ne, wir wissen, okay, vermeintlich, Jorik wird nicht sterben, aber wenn du das in Echtzeit gelesen hast, was ist das für ein Cliffhanger? Ne? Du hast jetzt 26, nee, was waren es doch, was habe ich gesagt? 26 Ausgaben, Jorik verfolgt und in der 27. stirbt er und nun ist entweder die Geschichte vorbei und das war's, die Menschheit ist da nieder oder was auch immer, aber ich fand das genial. Also macht immer noch Spaß. Why the Last Man? Wärmstens empfohlen. Das war die 27. Folge von Why the Last Man. Insofern, wenn ihr das erste Mal diese Ausgabe hört, findet ihr in den Podcasts zuvor noch 26 weitere, also von 1 bis 26 logischerweise, dann könnt ihr auch nochmal einsteigen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.